Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des Feinschmecker-Café-Podcasts. Der wird präsentiert von De Gaulle, das ist der Spezialist für die Entkalkung und Reinigung von Kaffeemaschinen aller Typen und Marken. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, ich bin Carsten Wetenkamp. In dieser Reihe nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Welt des Kaffees. Von der Pflanze bis hinein zur Tasse. Wir sprechen über Geschmack, Technik, Handwerk und was Kaffee für viele zum wichtigsten Bestandteil des Alltags macht, nämlich Persönlichkeit.
Genau, und wer sind wir überhaupt? Kerstin hat seinen Namen schon verraten. Ich bin Julius Schneider, ich bin Redakteur beim Feinschmecker und ich mag Kaffee sehr, sehr gerne. Wie ich drauf gekommen bin, das verraten wir gleich. Und natürlich muss bei mir die Qualität und die Röstung und auch die Zubereitung stimmen.
Das gilt für mich natürlich auch. Ich bin Kerstin Wetenkamp, hier Redakteur, Ressortleiter beim Feinschmecker. Und viele Themen, zum Beispiel Kaffee, gehört auch dazu. Ich beschäftige mich tatsächlich seit über 20 Jahren mit Kaffee und Kaffeetechnik, mit Maschinen und der Kaffeesensorik und allem, was so dazugehört, damit aus der Bohne das Beste herausgeholt wird.
Genau, und da sind wir eigentlich schon gleich beim Thema, denn in der heutigen Folge geht es um die große Frage, was ist eigentlich eine perfekte Tasse Kaffee und wie kommt sie zustande?
Da sprechen wir über den ganzen Weg der Bohne. Das fängt an bei der Pflanze, dem Anbau, der Lage, dann zur Röstung und schließlich die vielen Hände, die da mitwirken, damit der Kaffee bei uns schön in der Tasse landet. Und natürlich über Zubereitung, Wasser und die Mühlen und unsere persönlichen Favorites.
Genau, also zieht euch einen Espresso, schäumt euch die Milch oder genießt einfach einen guten Filterkaffee. Viel Spaß beim Hören. So, der Espresso läuft, das heißt, der Podcast kann gleich starten, aber damit der Espresso genauso laufen kann, muss natürlich auch die Maschine gepflegt werden. Und damit sind wir auch schon beim Sponsor dieser Folge, De Gaulle. Seit über 70 Jahren steht De Gaulle für Qualität, wenn es um die Entkalkung und Reinigung von Kaffeemaschinen geht. Vom Siebträger bis hin zum Vollautomaten. Das Schweizer Unternehmen bietet hochwirksame Spezialprodukte an, die Kalk- und Kaffeefette effizient dort anpacken, wo sie unerwünscht sind. Und die Reinigung sollte regelmäßig passieren, nicht nur aus Hygienegründen, sondern weil der Kaffee danach auch einfach besser schmeckt. Denn die besten Bohnen vom besten Röster nützen nichts, wenn man bei der Maschinenpflege nachlässig ist. Ja, lieber Kerstin, bevor wir heute ins Thema die perfekte Tasse richtig einsteigen, interessiert mich vor allem, du als alter Kaffee-Experte, wie bist du zu gutem Kaffee gekommen?
Ja, eigentlich durch den Feinschmecker wirklich. Also auch, ich habe zwar vorher in Rom noch mal ein Jahr gelebt, aber auch da war der Kaffee jetzt so, würde ich sagen, normal.
Sehr dunkel. Halt
Espresso ausschließlich, was anderes trinken die eigentlich nicht. Aber so richtig guter Kaffee, den habe ich tatsächlich hier durch den Feinschmecker kennengelernt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war bei einem Röster vor 20 Jahren oder über fast 25 Jahren. Das war nämlich Caru. Und den habe ich für den Feinschmecker mal kurz porträtiert in Blankenese. Das war eben der erste private Röster, den ich so getroffen habe. Und der hatte in Blankenese seine äthiopischen Kaffees geröstet und seinen Espresso. Und da war ich schon baff, wie toll Kaffee schmecken kann. Das kannte ich vorher auch nicht.
Ja, baff war ich auch, aber nicht in Blankenese. Bei mir war es Kopenhagen. Da habe ich nämlich studiert, da habe ich meinen Master gemacht. Und da ging es gerade los mit den, wahrscheinlich ging es auch schon vorher los, da habe ich es dann mitbekommen. Bei einer sehr kleinen Rösterei, die jetzt sehr groß ist, habe ich dann auch den skandinavischen Kaffee kennengelernt. Das ist ja sehr hell geröstet, sehr hochwertige Bohnen. Und ja, ich war auch baff, das kann man so sagen. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema Qualität. Da wollen wir auch heute drüber sprechen. Und unser Sponsor De Gaulle hat eine Umfrage gemacht mit über 600 Leuten. Und 79,3% der Befragten sagen, dass ihnen beim Kaffee vor allem Qualität wichtig ist, nicht der Preis, nicht die Marke, sondern der Geschmack, Handwerk und natürlich auch das Erlebnis. Was macht einen guten Kaffee aus, Kerstin?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ganz schön komplex, das Thema. Guter Kaffee, würde ich sagen, fängt natürlich bei den guten Pflanzen an, bei den gesunden Pflanzen, den Bohnen aus einer guten Lage. Wir bekommen den Kaffee ja nur aus dem Kaffeegürtel. Das sind diese 20 Grad ungefähr nördlich und südlich vom Äquator. Aber der größte Unterschied für mich zwischen schlechtem Kaffee und gutem Kaffee ist die Röstmethode. Der wirklich gute Kaffee, den man auch gut verträgt vom Magen her, der wird in einer längeren Zeit in einem Trommelröster geröstet und veredelt. Das sind so 15 bis 20 Minuten. Und der schlechte Kaffee wird industriell hergestellt, sehr, sehr schnell geröstet, mit heißer Luft, und das ist in wenigen Minuten schon fertig.
Bevor wir tiefer eingehen auf Rösten und Brühen und auf die ganzen Methoden, wir können ja mal ganz von vorne anfangen, denn die perfekte Tasse, die startet ja eigentlich schon beim Anbau, bei der Herkunft. Was spielt das für eine Rolle beim Kaffee?
Naja, da spielt heute jetzt auch Ökologie eine Rolle. Man hat ja früher doch ziemlich gnadenlos den Boden ausgebeutet, Kaffeepflanzen in Monokultur natürlich angelegt. Und mittlerweile haben wir ja Probleme mit dem Klimawandel. Das treibt auch den Preis von Kaffee hoch. Und die Kaffeefarmer müssen jetzt ein bisschen umdenken und sich um Ökologie Gedanken machen. Das heißt, dass in den Plantagen in der tropischen Zone jetzt auch Bananen zum Beispiel angebaut werden. Alles Bäume mit großen Blättern, die Schatten spenden können, damit man dieser Erosion Herr wird. Also ich würde sagen, der Anfang ist ein gesunder Boden, eine gesunde Kaffeepflanze. Und dann ist hochwertig der Kaffee, der in einer Hochlage tatsächlich gedeiht und dann geerntet wird, weil der einfach mehr Aroma hat als ein Kaffee aus der Tiefebene. Welchen Kaffee man jetzt toll findet, das ist irgendwo Geschmackssache, aber in meinen Augen ist der Kaffee zum Beispiel aus Äthiopien und Tansania, der ist schon praktisch der beste der Welt, den ich so kenne. Dann gibt es auch tollen Kaffee aus Indonesien, der aber wiederum einen ganz eigenen Charakter hat, ganz anders schmeckt. Und natürlich Kaffee aus Mittelamerika, Costa Rica, Guatemala, das sind auch tolle Gegenden. Aber welchen man da bevorzugt, das ist Geschmackssache.
Ja, du sprichst auch die verschiedenen Anbauregionen an. Also beim Kaffee, da kann man ja schon von Terroir sprechen. Man kann ja schon, also geübte Kaffeeverkoster können schon erschmecken, woher der Kaffee kommt. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, genau. Also da finde ich den krassen Unterschied zum Beispiel Kenia. Bei Kaffee aus Kenia, da hast du sehr hohe Lagen und hast du eine Aromatik tatsächlich von Orangen, Aprikosen, richtig säurebetont, sehr schön. Frisch aufgeschnittene Äpfel kann man auch drin finden. Das ist richtig eine schöne Zitrusfruchtaromatik. Und dann hast du wiederum Kaffee aus Brasilien, aus den tieferen Lagen, der einfach ganz viel mit Schokolade kommt, ganz viel Kakao, Karamell, nüssig, Mandeln hat. Das sind schon Riesenunterschiede im Terroir, genau wie du sagst.
Du hast vorhin die Industrie angesprochen und die kleinen Röstereien, die direkt den Kaffee von den Farmern beziehen. Das sind ja kleinere Plantagen. Teilweise wird von Microlots gesprochen, also wirklich ganz kleine ausgewählte Plantagen, wo man genau weiß, wo der Kaffee herkommt. Wie ist das denn mit dem Handel und der Fairness? Der Direkthandel spielt ja schon eine sehr große Rolle beim Specialty Coffee.
Ganz genau. Also da sagen die Röster auch zu Recht, die sowas anbieten, dass sie viel höhere Preise zahlen als ein Kaffee jetzt, der nur das Fairtrade-Siegel hat. Ich glaube, das Fairtrade-Siegel ist schon eine gute Sache und es geht in die richtige Richtung. Aber wenn du wie Elbgold zum Beispiel oder auch Karoo, den wir erwähnt haben, direkt einkaufst in dem Kaffeeland, dann zahlst du auch dem Kaffeefarmer mehr Geld, weil du ja keinen Zwischenhändler hast. Normalerweise würde es über Agenten laufen oder so Großhändler, die dir das organisieren und die dann auch wissen, wo es guten Kaffee gibt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel direkt hinfliegst, nach Costa Rica zum Beispiel, den Kaffeefarmer triffst und dort die ganze Ernte dann abkaufst, dann hast du dir quasi die Qualität gesichert für einen längeren Zeitraum und zahlst ihm entsprechend genau höheren Preis, damit nur du diesen Kaffee bekommst. Das ist also der Gedanke eigentlich des Specialty Coffee Trades.
Und du hast gesagt, hinfliegen zum Röster, als ob man das ebenso mal macht. Also die fliegen wirklich zum, es ist ja eine Reise um die halbe Welt. Also die fliegen wirklich hin, um die Qualität sicherzustellen.
Genau, die fliegen zum Farmer, nicht zum Röster. Zum Farmer, ja, fliegen, genau. Sie. Ja, ich habe jetzt gerade Elbgold getroffen, um über das Thema Kaffeepreise mal zu sprechen. Und die waren ja jetzt gerade auf Tour in Guatemala, Costa Rica, El Salvador und haben mir da eben berichtet, was es für Wetterprobleme gab zum Beispiel. Und das ist natürlich sehr spannend. Das machen die praktisch jedes Jahr, dass sie sich eine Region des Kaffeeanbaus aussuchen. Und da müssen sie auch Kontakt pflegen, klar. Und dann hören sie sich auch die Sorgen an. Das ist heute auch ein wichtiger Punkt beim Fairtrade, dass es den Kaffeefarmern gut geht, dass es dort soziale Einrichtungen gibt, Krankenhäuser, Schulen. Da wird im Augenblick viel gemacht. Da gibt es viele Kaffeeprojekte und die versuchen auch, bei Elbgold zum Beispiel, die Farmer zu unterstützen.
Und jetzt ist es ja auch so, dass die Röster dann wahrscheinlich auch gezielt nach Regionen suchen, in denen sie die Qualität finden und auch das Geschmacksprofil, was sie bevorzugen. Dann wird auch schon auf der Farm, gibt es dann Cupping, also das Verkosten des Kaffees, um sicherzustellen, dass der Kaffee passt?
Ja, das gibt es und es gibt Versteigerungen. Da gibt es den berühmten Cup of Excellence. Das sind die Wettbewerbe in dem jeweiligen Erzeugerland um den besten Kaffee. Das ist heiß begehrt bei der Rösterszene. Das sind auch sehr kleine Mengen, über die wir hier sprechen, von vielleicht einer Tonne oder noch weniger Kaffee. Und dann werden ziemlich hohe Preise bezahlt für den besten Kaffee. Und dann Elbgold oder Supremo in München, die legen ihren Ehrgeiz da rein, diese Kaffees auch zu ersteigern. Und der ist dann vom Markt auch weg. Dann hast du den Kaffee, wenn du es machst, richtig exklusiv für dich und kannst sagen, dieser Kaffee hat beim 100-Punkte-System 90 oder über 90 Punkte erreicht. Super Kaffee.
Und das sind ja dann diese ganz kleinen Lots meistens, von denen der ersteigert wird. Das heißt, die Röster, die haben ja dann schon sowas wie einen Schatz für sich ergattert. Und das heißt, in dem nächsten Schritt der Fermentation und der Aufbereitung muss große Sorgfalt angelegt werden, damit am Ende auch was Gutes in die Tasse kommt.
Ja, bei Kaffee ist noch, genau wie du sagst, die Problematik, dass du eigentlich im Vorwege schon bezahlen musst. Also du hast die Ware noch gar nicht erhalten. Da zahlst du schon dem Farmer den Preis für die Ernte, die du dann erwartest und erhoffst. Da kannst du auch nur hoffen, dass das Wetter mitspielt, dass es keine lange Dürreperiode gibt oder keinen heftigen Regen, wie jetzt in El Salvador wohl gewesen ist. Da brauchst du Lagerhallen, um den Kaffee aufzubewahren. Normalerweise wird Kaffee ja wirklich draußen an der frischen Luft in so African Beds aufbewahrt, also richtig unter der Sonne und da getrocknet. Das kannst du aber natürlich bei heftigen Regenfällen nicht machen, da würde dir der Kaffee verfaulen. Also das Wetter muss mitspielen, du musst im Grunde darauf vertrauen, dass der Farmer dir Qualität bietet. Und dann ist es an dem Farmer, den Kaffee gut aufzubereiten. Du kannst ja dir dann aussuchen, willst du ihn relativ konventionell haben, willst du ihn natural. Das bedeutet, er hat noch ein bisschen Fruchtfleisch an der Kirsche und wird erst durch die Trocknung unter der Sonne reif. Oder willst du ihn sogar noch fermentieren? Da gibt es ja wirklich auch Freaks, die 70 Stunden und länger den Kaffee in so ein Fass setzen und dann
Ohne Sauerstoff,
manchmal auch mit Mineralwasser. Gibt es verschiedene Verfahren, um den zu fermentieren und noch irre, stärkere Fruchtaromen herauszukitzeln quasi. Und dann erwartest du den Kaffee halt natürlich per Containerschiff.
Der Aufwand ist riesig, um diese Kaffees zu bekommen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wider, der aber am Ende den Farmern zugutekommt. Denn der konventionelle Weg, der läuft ja über die Börse. Also da werden Kaffeepreise festgesetzt von großen Playern. Und da haben die Landwirte wahrscheinlich eher wenig mitzureden.
Genau, da geht es in erster Linie um Brasilien. Das ist halt der weltgrößte Erzeuger. Und wenn es in Brasilien kritisch wird mit dem Wetter, also zum Beispiel ist es auch schon mal Frost vorgekommen sogar oder viel Trockenheit oder zu viel Regen, dann reagiert die Börse sofort darauf empfindlich und der Kaffeepreis steigt, ohne dass der Farmer jetzt in Mexiko oder in Afrika etwas davon hätte. Das sind einfach allgemeine Preise an der Rohstoffbörse.
Ja, und dann kann man schon mal festhalten, eigentlich ist eine Win-Win-Win-Situation, weil die Röster profitieren, die Farmer profitieren und am Ende auch der Geschmack, der Kaffee, der in der Tasse landet.
Genau, also der tolle Kaffee, den wir hier so im Café genießen dürfen, da muss man eben einfach sagen, das sind schon super spezielle Sachen, die man nicht normalerweise auch im Supermarkt so erwarten kann. Das sind schon sehr ausgesuchte, tolle Spezialitäten, die eben auch ihren Preis haben. Klar.
Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe ja gesagt, ich habe in Kopenhagen meinen Kaffee kennengelernt, den sehr guten. Und ich erinnere, und ich glaube, das machen sie immer noch, sie drucken auf die Packung, wie viel Prozent sie mehr zahlen gegenüber dem Weltmarkt. Und das sind meistens mehr als 100%, manchmal auch über 200%, was da bezahlt wird.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also das sind ja wirklich hohe, hohe Preise, die man jetzt hier erwarten muss. Auch wenn es so super Kaffee ist, der eben ersteigert werden muss. Dafür sind es eben weltbeste Qualitäten. Das ist vergleichbar mit einem kleinen Rotwein, also klein im Sinne von Gebiet, das super speziell ist, aber der Preis eines Weins ist ja, kann ja auch über 1000 Euro betragen pro Flasche.
Das stimmt. Und dann sind wir auch schon beim Röstprozess. Das wäre der nächste Schritt, nachdem der Kaffee fermentiert ist, wird er verschifft und kommt bei uns an oder in Europa an. Wie geht das los? Was macht eine richtig gute Röstung aus, damit das volle Potenzial ausgeschöpft wird?
Das ist ganz schön tricky. Du musst da wirklich jahrelang eigentlich lernen. Ich würde mir das jetzt auch nicht zutrauen. Die guten Röster haben ja tatsächlich alte Geräte. Im Grunde sind das oft Trommelröster aus den 50er Jahren oder sogar noch älter. Es gibt auch aber Hightech-Röster aus Amerika mittlerweile, die du an den Computer anschließen kannst. Wichtig ist einfach, dass du eine Trommel hast und da meinetwegen 10 Kilo Bohnen reintust oder 20 oder 50 Kilo, selten mehr. Und dann muss das Ganze bei 15 Minuten so ganz gemütlich, sage ich mal, ganz langsam geröstet werden, bei so 180 Grad ungefähr. Viel höher geht man gar nicht mit der Temperatur. Wenn du das mal siehst bei einer Rösterei, dann siehst du auch immer, dass es so rotiert. Das ist wie so eine Schüssel, die immer im Kreis fährt und dann durchgerührt wird, damit eben jede Bohne schön an die heiße Luft kommt. Das muss also sehr möglichst gleichmäßig geröstet werden. Und der Röstmeister muss einfach aufpassen, dass er den Röstgrad einhält, dass die Temperatur genau stimmt, dass es nicht zu kühl ist, nicht zu heiß. Entweder führt er darüber Buch oder er hat ein Computerprogramm daraufhin richtig eingestellt. Das ist unwahrscheinlich empfindlich. Und deswegen arbeiten viele mit Computerunterstützung, aber mit so einem Profil, dass du dann sagst, am Anfang muss er so und so heiß werden, nach 10 Minuten so und so heiß. Und nach 15 bis 20 Minuten hörst du den Crack. Das ist ja der Crack, den man hört, wenn die Bohne so ein bisschen durchs Rösten aufplatzt. Und kurz danach der zweite Crack. Und dann siehst du, wie ein Hebel betätigt wird und dann rollen und fließen die Kaffeebohnen schön in eine Auffangschüssel und dann ist der wunderbare aromatische Kaffee erstmal fertig. Das ist der große Moment, wo man sich dann auch als Besucher total freut und dann gleich den Kaffee eigentlich probieren möchte.
Ja, genau. Und damit das so ist, werden natürlich, du hast es gerade angesprochen, die Profile mit den Röstkurven, einzelne Röstprofile je nach Herkunftsland und Art der Bohne angelegt. Also da gibt's, ja, die werden alle hinterlegt und getestet und abgestimmt. Vielleicht kannst du noch was zum Thema helle Röstung sagen oder dunkle Röstung. Was ist denn dein Favorit und wo liegen die Unterschiede, beziehungsweise für welche Cafés macht man was?
Ah ja, helle und dunkle Röstung ist natürlich ein guter Punkt. Wir schauen ja, du hattest ja auch schon das Terroir angesprochen bei Kaffee. Und um ein Terroir unterscheiden zu können überhaupt, ne, zu sehen, na, das ist ein Kaffee aus Äthiopien, das ist ein Kaffee typisch für Kolumbien oder typisch für Indonesien, darfst du den Kaffee nicht zu dunkel rösten, also nicht zu heiß. Du musst sehr aufpassen bei der Rösttemperatur. Und man kann so sagen, je ausgeprägter das Terroir so eines Kaffees ist, desto niedriger musst du mit der Temperatur gehen. Und die Feinheiten der Frucht, die Feinheiten der Säure, das kommt eigentlich nur raus, wenn du nicht zu heiß gehst. Ne? Also die Skandinavier sind dafür berühmt, die Dänen und die Schweden, dass sie relativ hell rösten. Und dann hast du einen Kaffee, der fast immer so ein bisschen nach Blaubeere duftet und schmeckt, nach Kirsche, Johannisbeere. Das ist keine Spinnerei, sondern das ist tatsächlich so, wenn du es mal vergleichst, mit einem italienischen dunklen Röstung, die ganz anderen Charakter dann natürlich zeigt. Da würde ich jetzt aber unterscheiden, Espresso ist für mich am besten, wenn er eine Mischung ist aus Arabica und der Robusta-Sorte. Da finde ich ja persönlich immer schön, wenn man 80% hat Arabica, 20% Robusta, weil er dann eine tolle, stabile Creme aus der Espresso-Maschine hat. Bei Filterkaffee würde ich tatsächlich heller gehen und schauen, dass er schöne Frucht zeigt, genau.
Genau, und dann bist du schon bist ja fast schon bei der Zubereitung jetzt angekommen. Das werden wir auch noch intensiver besprechen in der nächsten Folge über die Maschinen, die es so gibt. Aber jetzt ist der Kaffee fertig, die Bohne ist geröstet, verpackt und wartet darauf, gemahlen zu werden. Wie sieht das aus? Worauf muss man achten? Was würdest du empfehlen? Kann man das überhaupt so pauschal sagen, den Mahlgrad für ein Espresso oder ist das von Bohne zu Bohne unterschiedlich?
Ja, das ist tatsächlich von Bohne zu Bohne unterschiedlich. Also das Thema Maschinen wollen wir später erst aufgreifen. Wenn wir jetzt schönen Kaffee sehen mit Terroir und seiner schönen Aromatik, dann würde ich eigentlich immer mit dem Handfilter aufgießen. Das ist eigentlich wirklich einfach und kann eigentlich jeder mit ein bisschen Equipment, ganz simpel. Da würdest du auch schon der Porzellanfilter der Großmutter tun eigentlich. Kein großes Ding. Man muss jetzt nicht den japanischen Hario-Filter kaufen, den es ja natürlich auch gibt. Ein einfaches Filterpapier. Dann wäre der Tipp, dass man das Papier ein bisschen benetzt vorher. Und dann würde ich den Kaffee für Filtermittel fein mahlen. Tatsächlich nicht so fein. Wenn du ihn zu fein mahlst, dann wird er zu bitter. Und wenn du ihn zu grob mahlst, wird er zu sauer. Du musst also so einen Mittelpunkt erreichen. Das kannst du natürlich Trial and Error einfach durch Ausprobieren versuchen und dann zu gucken. Je feiner du den Kaffee mahlst, wenn du so richtig so ein Mehl hast, ein ganz feines Mehl, dann dauert es auch sehr lange, ehe das Wasser natürlich da durchkommt.
Und die Temperatur sollte stimmen vom Wasser?
Ja, die Temperatur, sagt man so, sollte zwischen 90 und 95 Grad liegen, auch nicht kochend heiß. 100 Grad macht man nicht, das würde dann wieder Aromen zerstören. Und dann gießt man am besten mit so einer Schwanenhalskanne, die so einen ganz feinen Ausgießer hat. Damit kann man präzise über das Kaffeemehl gehen. So mit kreisenden Bewegungen mache ich hier auch schon vor Mikro. Hast du das heiße Wasser und benetzt dann das Kaffeemehl so kreisförmig und schaust, dass es nicht zu langsam und nicht zu schnell runtertropft in die Kanne. Ne? Und die Freaks haben ja eine Waage, damit wiegen sie dann auch das Kaffeemehl ab. Das finde ich ist ein bisschen übertrieben. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber man hat halt so Erfahrungswerte. Zum Beispiel würde ich jetzt hier bei einer relativ kleinen Kaffeekanne 3 Löffel nehmen. Da hast du meistens einen Maßlöffel und schaust, dass das Kaffee optisch ein vernünftiges Mehl ergibt. Und dann probierst du mal den Kaffee und schaust, ob er jetzt säuerlich ist oder ein bisschen bitter oder fein die Waage hält.
Und du sprichst von Filterkaffee, aber Filterkaffee könnte man ja auch für eine French Press oder sogar eine Aeropress nutzen. Was sagst du dazu?
Ja, die Aeropress habe ich selber noch nicht beherrscht. Das muss man, glaube ich, üben und da sich von Kaffeebetreiber erklären lassen. Die French Press ist sehr gut, dann brauchst du halt kein Filterpapier. Kannst es entsprechend auch sehr gut für Filterkaffee einsetzen. Und da musst du halt schauen, nach einer gewissen Zeit diesen Stempel runterzudrücken, um das Wasser vom Kaffeemehl zu trennen wieder. Sonst würde es wieder zu bitter werden. Aber das ist eine schöne Sache. Die sehen ja auch gut aus, diese French Press kann. Man spart sich das Filterpapier und es ist ein bisschen feiner eigentlich vom Geschmack her, weil das Papier auch immer ein bisschen Aroma dämpft, ein bisschen zurückhält. Ne? Deswegen Puristen verwenden gar nicht unbedingt Filterpapier. Und bei professionellen Coffee-Tastings hier in der Speicherstadt, bei den Kaffeehändlern, die probieren ja sowieso aus Porzellankannen, ohne irgendwas zu filtern. Die gießen das einfach auf und warten, bis sich das absetzt. Und dann probieren sie mit so einem Löffel.
Ne? Wird geschlürft.
Dann wird geschlürft, aber auch ausgespuckt. Mhm. So viel Kaffee können die auch nicht trinken, aber es wird tatsächlich, ist immer schön zu sehen, mit so weißen Kännchen, Porzellankännchen probiert. Ganz ohne Filter.
Genau, und auf meinem Zettel steht hier noch Siebträger Espresso, aber ich glaube, das heben wir uns für die nächste Folge auf, weil da geht es ja um Kaffeemaschinen und was es alles gerade auch am Markt gibt und welche Trends. Das war's schon fast von der ersten Feinschmecker-Kaffee-Podcast-Folge. Aber ich glaube, wir können festhalten, am Ende die perfekte Tasse bedeutet enorm viel Aufwand und ja auch Wertschätzung für den Ursprung des Kaffees und die Anbauländer.
Genau. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Film Pulp Fiction, fällt mir gerade ein. Da spielt Harvey Keitel ja auch eine Gestalt, der Kaffeegenießer ist, ne? Und der dadurch auffällt, dass er den Kaffee so wertschätzt. Und das wäre so mein Motto oder mein Wunsch, dass man beim Thema Kaffee mal ganz bewusst genießt und nicht einfach runterschluckt schnell und den als Wachmacher ansieht, sondern eben als Genussmittel, ne? Als wirklich wie einen schönen Wein, den Kaffee mal so ein bisschen erschnuppert, so mit der Nase reingeht, mal den Duft sich einprägt, den Geschmack an der Zunge, am Gaumen mal nachspürt, ist er sauer, Säure betont, ist er ein bisschen herbe, die Aromen vielleicht mal so herausfindet. Man kann es auch mal nachlesen auf der Packung, da steht manchmal drauf, wie die Röster das sehen, das ist mit Blaubeere, Aprikosenaroma, ist manchmal ziemlich fantasievoll, aber manchmal trifft es auch zu. Und dann, dass man einfach den Kaffee wirklich bewusst genießt. Das wäre so mein Wunsch tatsächlich.
Ja, und ich glaube, das funktioniert auch gut, vor allem wenn man mal so einen Kaffee serviert bekommt, Also bei mir war es so, ich habe sofort gemerkt, das ist was ganz anderes, als ich bisher getrunken habe. Und dann habe ich auch begonnen, mich dafür mehr zu interessieren. Ja, das war sie auch schon, unsere erste Folge des Feinschmecker-Kaffee-Podcasts. Wir hoffen, ihr habt Lust bekommen, euren nächsten Kaffee ein bisschen bewusster zu genießen.
Aber ob es jetzt um Direct Trade geht, helle oder dunkle Röstung oder welche Zubereitung, am Ende zählt natürlich, was euch schmeckt. Aber vielleicht haben wir euch geholfen, den Weg der Bohne ein Stück weit mitzugehen.
Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern überall da, wo es Podcasts gibt.
Ganz zum Schluss sagen wir noch Danke an unsere Partner.
Genau, denn dieser Podcast wird präsentiert von Durgol. Das ist der Spezialist für die Pflege eurer Kaffeemaschine. Für konstant guten Geschmack.
Bis zum nächsten Mal und bleibt wach.